Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bahnpendler müssen sich morgen früh auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA haben zu Warnstreiks im Regionalverkehr aufgerufen. Und zwar sowohl die Beschäftigten der Deutschen Bahn als auch die ihrer privaten Konkurrenten. Es seien erhebliche Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr zu erwarten. Die Gewerkschaften wollen damit die Arbeitgeber dazu bewegen, einen gemeinsamen Branchentarifvertrag abzuschließen.
Besonders die Berufspendler müssen viel Geduld aufbringen, wenn ab heute Nacht um 3 Uhr die Warnstreiks beginnen. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA halten sie für notwendig, weil es nach monatelangen Verhandlungen über einen Branchentarifvertrag immer noch keine Ergebnisse gibt.
Seit 2 Jahren verhandeln wir mit den Privatbahnen und der Bahn AG über einen Branchentarifvertrag, der verhindern soll, dass die Menschen, die heute dort arbeiten, weniger Geld verdienen. Und wir kommen am Verhandlungstisch nicht weiter. Wir haben ein letztes Angebot bekommen, das 20% unter dem jetzigen Niveau liegt. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen mit einem Warnstreik.
Der Wettbewerb auf der Schiene zwischen der Bahn und den größten Privatbahnen soll nicht weiter über die Löhne der Beschäftigten ausgetragen werden. Die private Konkurrenz bezahlt bis zu 20% weniger als der Branchenriese, hatte aber ein Angebot vorgelegt.
Wir haben angeboten, dass wir die fixen Gehaltsbestandteile genauso zahlen auf dem Niveau der Deutschen Bahn, wie es heute der Fall ist. Und haben gesagt, wir brauchen aber Spielraum bei den variablen Gehaltsbestandteilen, also bei den Zulagen für Nachtzuschläge, für Feiertage und so weiter.
Die Bahn wehrt sich gegen die private Konkurrenz mit Hilfe von Gesellschaften, die ebenfalls unter Tarif bezahlen. Diesen Unterbietungswettbewerb soll der Branchentarifvertrag beenden. Die Bahn hält den Warnstreik zwar für unangemessen, aber die Drohung zeigt bereits Wirkung.
Ich hoffe, dass der Schuss vor den Bug morgen reicht, um alle zur Vernunft zu bringen, alle Parteien, einschließlich der Gewerkschaften, einschließlich der Wettbewerbsunternehmen, und dass wir uns zügig am Verhandlungstisch wiedersehen.
Sowohl die Deutsche Bahn als auch die privaten Anbieter haben ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen, was die Gewerkschaften ablehnen. Noch gäbe es ja kein ernstzunehmendes Angebot, über das man sprechen könnte.
Der Ökosteuerkompromiss zugunsten energieintensiver Industrien stößt auf scharfe Kritik von Linkspartei und Grünen. Vertreter beider Parteien warfen der Koalition vor, sie schone die Wirtschaft und belaste die Bürger. Union und FDP hatten sich gestern darauf verständigt, die Tabaksteuer anzuheben, um Mindereinnahmen bei der Ökosteuer auszugleichen. Denn anders als zuletzt geplant, sollen Unternehmen mit hohem Energiebedarf ihre Steuerprivilegien nun weitgehend behalten.
Ohne Energie kann Stahl nicht schmelzen. Und um die Stahlindustrie weiter in Deutschland zu halten, gab es Rabatte auf die Ökosteuer für energieintensive Unternehmen. Nun sollten diese Rabatte durch das Haushaltsbegleitgesetz zum Schuldenabbau reduziert werden. Doch kurz vor der Verabschiedung im Bundestag nahm die Koalition diese Steuererhöhung für die Wirtschaft weitgehend zurück.
Es gibt viele energieintensive Unternehmen, für die eine schwierige Situation entstanden wäre, wenn es bei den bisherigen Plänen geblieben wäre.
So entsteht bei den Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2011 ein Loch von 350 Millionen Euro. Das soll zum Teil durch eine höhere Tabaksteuer ausgeglichen werden. 4 bis 8 Cent könnte die Packung Zigaretten im nächsten Jahr teurer werden. Grüne und Linke lehnen diese Kompensation ab. Durch die Koalitionspläne müsse der Bürger immer mehr, die Wirtschaft immer weniger für den Schuldenabbau zahlen.
Sie gibt erneut dem Druck der Industrielobby nach, während man sich an ALG-2-Empfängern schadlos hält.
Eigentlich geht es ja entscheidenderweise darum, dass die Lobbygruppen bedient werden und keine Steuerpolitik im Sinne des allgemeinen Bürgers, des Normalverdieners gemacht wird.
Auch die SPD wird das Haushaltsbegleitgesetz ablehnen, obwohl sie, wie nun auch die Koalition, die Ökosteuerrabatte nicht reduzieren will.
Die SPD war von Anfang an, auch schon in der Großen Koalition, dafür, dass wir die Energiesteuern für energieintensive und im Wettbewerb stehende Industrien nicht erhöhen.
Außerdem plant die Regierung auch Steuerentlastungen von ca. 500 Millionen Euro durch Steuervereinfachungen. Allerdings erst ab 2012. Gedacht ist, Steuererklärung nur alle 2 Jahre abgeben zu müssen und Steuerpauschalen automatisch zu gewähren.
Deutschland und Frankreich stoßen in der Europäischen Union mit Reformplänen auf massiven Widerstand. Beim Außenministertreffen in Luxemburg reagierten mehrere Staaten verärgert auf einen deutsch-französischen Vorstoß. Frankreich und Deutschland wollen Länder härter bestrafen, die derart überschuldet sind, dass sie gegen den EU-Stabilitätspakt verstoßen. Sie sollen zeitweise ihr Stimmrecht in der EU verlieren. Eine solche Neuerung müsste einstimmig beschlossen werden.
Sie war der einzige Lichtblick, Trinidad Jiménez, die neue spanische Außenministerin. Aber die Wut vieler Europäer über den deutsch-französischen Alleingang beim Stabilitätspakt konnte sie nicht bändigen. Er machte sich zum Fürsprecher der Kritiker und griff Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy direkt an.
Wo ich ein Problem habe, das ist, dass man mit dem dicken Hammer vorgeht. Wir sagen, Vertrag wird geändert, dann müsst ihr gehorchen, dann müsst ihr das so machen. Wenn er es nicht so macht, steigen wir aus, dann könnt ihr sehen, was mit dem Euro geschieht.
Deutschland und Frankreich bringen 50% der Wirtschaftsleistung. Mit 50% stehen sie gerade, wenn andere Euro-Staaten pleite gehen. Jetzt machen sie Druck, wollen scharfe Sanktionen im Lissabon-Vertrag.
Auf der anderen Seite müssen wir auch die Gefahren einfach bewerten. Wie lange dauert eine Vertragsänderung? Was wird da alles hineingeheimnisst? Da muss man kühl abwägen.
Wer das Geld hat, hat die Macht. Von Erpressung war die Rede, von vergifteter Stimmung. Parlament und Minister anderer EU-Länder fühlen sich durch den deutsch-französischen Alleingang übergangen. Kein leichter Stand für den deutschen Außenminister.
Es ist beileibe nicht so, als wären beispielsweise die Bundesregierung in diesen Verhandlungen allein auf weiter Flur. Wir haben sehr viel Zustimmung auch bekommen für die Frage, dass auch Sanktionen möglichst einer politischen Opportunität entzogen werden müssen.
Nur von den Befürwortern der deutsch-französischen Initiative war heute wenig zu hören. Bis zum Gipfel am Donnerstag ist noch Zeit, den Streit zu schlichten. Man darf gespannt sein, ob Deutschland und Frankreich sich mit einer Vertragsänderung durchsetzen können. Nicht ausgeschlossen, dass der Gipfel mit einem Eklat beginnt und diesmal ohne Ergebnis endet.
Griechenland hat wegen des starken Zustroms von Flüchtlingen Unterstützung der EU angefordert. Experten der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sollen helfen, die Grenze zur Türkei zu sichern. Nach Angaben der EU-Kommission drängen immer mehr Flüchtlinge auf dem Landweg über die Türkei nach Griechenland und damit in die EU. Die Agentur Frontex ist gegründet worden, um die EU-Außengrenzen besser zu schützen.
Alles ruhig drüben auf der türkischen Seite der Grenze. Doch der Blick, den die griechischen Grenzschützer hier haben, trügt. Auf Patrouille im Evros-Delta. Zu Trainingszwecken wurden hier schon früher Helikopter der EU-Grenzschutzbehörde Frontex eingesetzt, mit Wärmebildkameras gegen illegale Einwanderer. Doch aus dem Training wird nun ernst für Frontex, denn der so ruhig wirkende Landstrich hat sich in den letzten Monaten zu dem Einfallstor für Flüchtlinge nach Europa entwickelt. Wir wissen, dass ein Teil der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei derzeit nicht überwacht wird. Die griechischen Behörden sind nicht in der Lage, die Kontrolle der EU-Außengrenze sicherzustellen. In Griechenland ist die Lage der Flüchtlinge mittlerweile dramatisch. Das bestehende System, sie zu versorgen und unterzubringen, ist überfordert. Selbst die UN warnten schon vor einer humanitären Krise. In der Vergangenheit kamen die Flüchtlinge vor allem übers Mittelmeer. Doch seit einigen Monaten patrouilliert hier Frontex und deren Beamte sind für hartes Vorgehen bekannt. Daher weichen die Flüchtlinge nun offenbar auf den Landweg aus. Besonders nahe der Stadt Orestiada kommen viele über die Grenze aus der Türkei. So viele, dass die Griechen nun Frontex brauchen. Es ist klar, dass sie jetzt die Grenze schließen wollen. Aber Europa muss wissen, es wird immer Menschen geben, die Schutz suchen und nach Europa kommen müssen. Mit Hightech gegen Flüchtlinge. Am Abend sagte die EU ja zur griechischen Anfrage. Griechenland könne sich der Solidarität Europas sicher sein, hieß es heute aus der EU-Kommission. Und beim Grenzen dichtmachen stimmt das auch. Doch ansonsten lässt die EU Länder wie Malta oder Griechenland seit Jahren allein mit ihren Problemen. Kaum jemand ist bereit, ihnen Flüchtlinge abzunehmen, trotz aller Solidarität.
Die afghanische Führung um Präsident Karzai erhält regelmäßig Geld vom Nachbarland Iran. Karzai bestätigte heute entsprechende amerikanische Presseberichte. Sein Büro erhalte ein- bis zweimal im Jahr bis zu 1 Million Dollar aus Teheran für besondere Aufgaben, so Karzai. Das sei aber nichts Besonderes unter befreundeten Staaten. Die USA werfen dem Iran vor, in Afghanistan nicht nur die Regierung, sondern auch Aufständische zu unterstützen.
Die 33 geretteten Bergarbeiter in Chile sind bei einer feierlichen Zeremonie geehrt worden. Im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Santiago zeichnete Präsident Piñera die Kumpel mit Orden aus. Außerdem wurde ein Miniaturmodell der Rettungskapsel Phoenix 2, mit der die Arbeiter aus der Tiefe gerettet worden waren, überreicht. Der Schichtführer der Bergleute Ursua dankte in einer Ansprache ganz Chile für die erfolgreiche Rettung.
In Thüringen ist heute das 20-jährige Bestehen des Landtages gefeiert worden. Er hatte sich am 25. Oktober 1990 im Weimarer Nationaltheater konstituiert, als erstes frei gewähltes Thüringer Landesparlament nach dem Ende der DDR. Genau 3 Jahre später wurde dann die Landesverfassung verabschiedet. Bei dem Festakt in Weimar sagte Landtagspräsidentin Dietzel, das Parlament solle ein Forum sein, in dem die großen Fragen von Staat und Gesellschaft offen verhandelt werden.
Zum 50. Mal haben Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 zur Montagsdemonstration aufgerufen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatten sie damit begonnen. Heute versammelten sich, nach Angaben der Organisatoren, 20.000 Menschen. Die Polizei sprach von 9.000 Demonstranten am Stuttgarter Schlossplatz. Sie protestierten dagegen, dass der Hauptbahnhof von einem Kopf in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof umgebaut werden soll. In Berlin haben mehrere hundert Atomkraftgegner gegen den nächsten Transport von Atommüll ins Zwischenlager Gorleben demonstriert. Unter dem Motto »Zurück an Absender« zogen sie zunächst mit einem nachgebauten Castor-Behälter zum Kanzleramt und stapelten dort 70 gelb bemalte Fässer auf. Der Transport aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague ist für den 5. November geplant. Atomkraftgegner rufen seit Wochen zu Protesten entlang der Strecke auf.
Ein am Wochenende entführtes Frachtschiff aus Deutschland ist wieder frei. Piraten hatten die Beluga Fortune vor der somalischen Küste geentert. Nach Angaben der Reederei in Bremen gelang es ihnen aber nicht, die Besatzung als Geisel zu nehmen. Alle Seemänner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Als ein Marineschiff beisteuerte, seien die Piraten geflüchtet.
Die 16-Mann-Besatzung der Beluga Fortune hatten sich beim Angriff der Piraten in einem Schutzraum im Schiffsinneren verschanzt. Ein Raum mit dicken Stahltüren, ausgerüstet mit Funk, über den die Mannschaft die Anti-Piraten-Einheit der EU-Mission Atalanta informieren konnte. 2 Kriegsschiffe machten sich auf den Weg. Aufklärungsflieger beobachteten die Piratenattacke aus der Luft. Schließlich, so die Mitteilung der Beluga-Reederei in Bremen, hätten die Piraten das gekaperte Schiff fluchtartig wieder verlassen. Die Mannschaft hatte aus dem Schutzraum heraus die Maschinen der Beluga Fortune lahmgelegt. So trieb das Schiff auf dem Meer, bis es schließlich von britischen Marineeinheiten erreicht wurde. Reeder Nils Stolberg hatte seine Schiffe mit den Schutzräumen ausgestattet, nachdem er 2008 Lösegeld an Piraten für einen seiner Frachter gezahlt hatte. Aber nicht nur die Reeder rüsten nach. Der erneute Piratenangriff geschah über 2000 Kilometer entfernt von der Küste. Statt mit solchen alten Holzbooten kommen die Piraten nun mit modernster Ausrüstung weit hinaus aufs Meer.
Dass im Laufe der Zeit natürlich mit den Einnahmen der Piraten, Einnahmen in Anführungszeichen natürlich, auch deren Ausrüstung sich verbessert. Und das ist ein technisches Ausrüsten der Piraten. Die Möglichkeiten werden besser.
Unterdessen befindet sich der Flüssiggastanker York einer griechischen Reederei offenbar weiter in der Hand von Entführern. Das Schiff an Bord, auch ein deutscher Kapitän, soll unterwegs sein zu einem Piratenstützpunkt an der somalischen Küste.
Eine der schönsten Handschriften des Mittelalters, der Codex Manesse, ist von morgen an in der Universitätsbibliothek Heidelberg zu sehen. Der Codex stammt aus dem 14. Jahrhundert und besteht aus einer Sammlung mittelhochdeutscher Liebeslieder, ergänzt von aufwendigen Miniaturen ihrer Dichter. Thema der Lieder ist immer wieder die Minne, also die erotische Liebe zwischen Mann und Frau. Neben dem Codex Manesse zeigt die Ausstellung noch 30 weitere reich illustrierte Handschriften aus der Zeit der Staufer. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 26. Oktober.
Das Tief über Italien sorgt dafür, dass es an den Alpen in der Nacht noch schneit oder regnet. Gleichzeitig weitet sich das Hoch über der Bretagne weiter nach Osten aus und beschert uns morgen in weiten Teilen Deutschlands ruhiges, teilweise auch freundliches Wetter. Regen und Schnee lassen an den Alpen in der Nacht nach. Im Norden und Nordosten fallen hier unter Schauer, sonst ist es klar. Am Tag eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel, im Osten, Südosten sowie an der Nordsee einzelne Schauer, gegen Abend werden im Nordwesten die Wolken dichter. Im Norden und Osten weht der Wind schwach bis mäßig, sonst meist nur schwach, am Abend frischt er im Nordwesten auf. In der Nacht 6 Grad an der Nordsee und -6 Grad im Allgäu. Am Tag 3 Grad im Berchtesgadener Land und 11 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch hier und da Nieselregen in der Nordwesthälfte, an den Küsten kräftiger Wind, Richtung Südosten Wolken, Nebel, teilweise auch Sonne. Am Donnerstag Regen in der Nordhälfte, in der Südhälfte mal Sonne, mal Wolken. Ähnliches Wetter dann auch am Freitag.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Steuerkurs der Koalition, die Raucher zahlen, die Wirtschaft spart. Außerdem Party in Santiago, wie die geretteten chilenischen Bergleute gefeiert werden.